Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Du hast einen Hund und stehst vor der Frage, ob du diesen kastrieren lassen sollst. Vielleicht hast du von Freunden schon gehört, Mensch, lass den kastrieren, dann ist so vieles so viel einfacher, völlig ohne Rücksicht auf die Gesundheit, auf das Verhalten, auf die potenziellen Nebenwirkungen, die eine Kastration mit sich bringt, sowohl beim Rüden als auch bei der Hündin. Das und noch viel mehr ist unser heutiges Gesprächsthema rund um die Kastration. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute die liebe Anne Bucher von Anders mit Hund und Dr. Sandra Voltin zu diesem Gespräch einladen durfte. Hallo ihr Lieben, mögt ihr euch bitte einmal vorstellen? Sandra, fängst du bitte einmal an? Wer bist Gerne. Du, was machst du?
Auch von mir ganz, ganz herzlich willkommen. Danke auch für die Einladung, Anja und Anne. Wunderbar, dass auch du heute da bist. Das wird wieder, glaube ich, eine ganz spannende Diskussion auch. Wie gesagt, mein Name ist Sandra Voltin, ich bin Biologin. Arbeite auch in der tiergestützten Intervention und mein eigentlich Hauptgebiet ist die Ethologie, also das Verhalten des Hundes und in dem Gebiet habe ich auch promoviert.
Ne? Noch zwei Worte bitte zu dir, damit unsere Zuschauer wissen, wer du bist.
Genau, ich bin Anne Bucher, Gründerin von Anders mit Hund und Hundetrainerin und darf dieses Gespräch mit meinen Hundetrainer-Erfahrungen bereichern. Also wenn es um die Wissenschaft geht, dann überlasse ich gerne der lieben Sandra das Feld. Auch wenn die liebe Sandra und ich das Thema schon viel und oft miteinander diskutiert haben, überlasse ich da gerne der Sandra das Feld und teile dann heute lieber mit euch meine persönlichen Erfahrungen und tatsächlich also die Erfahrungen, die ich aus dem Tierschutz gewinnen durfte und die Erfahrungen, die ich auch mit Kunden und Kundenhunden gewinnen durfte.
Prima, dann steigen wir jetzt direkt ein und damit das Ganze ein bisschen strukturiert ist, ich habe mir einen recht umfangreichen Fragebogen ausgedruckt. Das heißt, ich stelle immer die Frage und es darf natürlich jeder von euch beiden antworten. Derjenige, der sozusagen zuerst den Buzzer drückt, darf von mir aus zuerst antworten. Die erste Frage ist Unterschied Kastration und Sterilisation. Denn es ist tatsächlich so, dass noch immer der Irrglaube vorliegt, ein Rüde wird kastriert und eine Hündin wird sterilisiert. Ist das so? Und wenn es nicht so ist, wo liegt dann da der Unterschied? Sandra, vielleicht magst du zuerst da antworten?
Gerne. Also es ist genauso, wie du sagst. Im Sprachgebrauch hat es sich bei uns weitestgehend eingebürgert, dass wir sagen, eine Hündin wird sterilisiert und ein Rüde kastriert. Und wenn wir über die Kastration sprechen, dann ist das eigentlich der tierärztliche Fachbegriff für den Eingriff, wenn bei dem Hund die Keimdrüsen, die heißen auch Gonaden, entfernt werden. Das heißt, auf der einen Seite beim Rüden die Hoden und Nebenhoden und bei der Hündin die Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter und Muttermund. Und damit kommt es dann eben jeweils zur Ausschaltung der Fertilität. Also die Hunde sind dann nicht mehr fortpflanzungsfähig. Bei der Sterilisation haben wir dann auch eine Unfruchtbarkeit hinterher. Aber dort geht es darum, dass die Ei- oder Samenleiter durchtrennt werden und die Eierstöcke bei der Hündin, die Hoden bleiben, Rüden bleiben dabei im Körper. Und das heißt eben auch, dass weiterhin Hormone auch produziert werden. Das heißt also, die Tiere, Hündin und Rüde sind zwar unfruchtbar, ansonsten bleibt es an und für sich aber beim Status quo, wie es vorher auch war. Die Hündin hat auch weiterhin ihre Läufigkeit und der Rüde zeigt auch in der Regel weiterhin das Verhalten, was er vorher gezeigt hat.
Also ich sage das jetzt mal so laienhaft, das eine, die Kastration ist sozusagen eine Total-OP, wo alles rausgeräumt wird, wo eben definitiv der Hund in Anführungsstrichen leergeräumt wird, wo keine Hormone hinterher mehr, wenn ich dich richtig verstanden habe, gebildet werden können, also wo auch keine Fortpflanzung mehr passiert. Und das andere, da wird lediglich in Anführungsstrichen eine OP vorgenommen, wo die Tiere nicht mehr zeugungsfähig sind, aber wo die Hormone noch vorhanden sind. Habe ich das soweit richtig verstanden?
Also ja, im weitesten Sinne ja, wobei man sagen muss, also auch wenn Rüde und Hündin wirklich unfruchtbar durch, wie du sagst, Ausräumen gemacht werden, also Hormone, über die wir dann ja sicher auch noch sprechen werden, die werden auch zwar nicht in dem Maße, aber im geringen Maße auch noch an anderen Stellen im Körper produziert. Also man kann jetzt nicht sagen, Testosteron beispielsweise ist danach auf null. Das nicht, aber es ist natürlich stark reduziert hormonell. Das ist richtig. Genau.
Was wird denn dann, wenn eine Kastration beim Tierarzt vorgenommen wird, in der Regel gemacht? Wird der Wund in Anführungsstrichen eben leergeräumt? Oder wird diese, ja, bei der Hündin wäre es ja dann offensichtlich eine Sterilisation. Ich glaube, beim Rüden nennt man das Vasektomie. Das wäre dann halt diese andere Variante. Was wird denn in der Regel gemacht? Wird denn da wirklich kastriert? Oder wird eben nur ein Schnitt zur Sterilisation und zur Vasektomie vorgenommen. Wie sind da deine Erfahrungen?
Also auch von der Literatur her ist es so, dass in der Regel kastriert wird. Also die Vasektomie, das ist genau wie du sagst, die Sterilisation beim Rüden. Da wird eben der Samenleiter chirurgisch durchtrennt. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das macht. Und das führt dann eben zur Unfruchtbarkeit, weil eben keine Spermien mehr aus den Hoden ins Ejakulat kommen. Der Rüde hat im weitesten Sinn dadurch bedingt erstmal keine hormonellen Unterschiede. Wir haben also weiterhin diese anabole Wirkung des Testosterons, was dort produziert wird. Und Libido und so weiter bleiben vollständig erhalten. Das ist bei uns aber an und für sich nicht das Mittel der Wahl. In der Regel wird das relativ selten gemacht. Gerade auch, weil die Beweggründe für viele Hundebesitzer andere sind. Die möchten ja meist, dass andere Dinge außerdem unfruchtbar sein durch einen Eingriff auch noch gewährleistet werden. Zudem ist die Vasektomie auch teurer. Also bei uns ist es meist keine Vasektomie, die beim Hund gemacht wird.
Du hast es schon
Und
angesprochen, es gibt
Moment, die
unterschiedliche.
Anna hat noch was gesagt. Entschuldige,
Entschuldigung,
Anne.
Anne.
Und ein ganz, ganz häufiger Grund tatsächlich für die Leute, sich auch gegen die Vasektomie beim Rüden zu entscheiden, ist schlicht und ergreifend auch die Angst an der Stelle vor späterem Hodenkrebs, weil dieses Risiko räume ich mit der Vasektomie ja nicht aus. Und das wäre ja tatsächlich eine medizinische Indikation, die für eine Kastration spricht. Und da haben die Leute dann häufig eben auch die Befürchtung, beziehungsweise bekommen eben halt auch den Rat, dass wenn schon, dann räumen wir doch bitte die medizinischen Risiken für später noch mit weg, sozusagen, und dann tatsächlich eher beim Rüden zur Kastration zu greifen.
Genau, und wenn ich das noch eben aufgreifen darf, genau das, das habe ich gerade nicht erwähnt, so ist es richtig. Die Vasektomie ist eigentlich, wird selten auch empfohlen, eben da das, was viele ja auch an beispielsweise an Verhalten verändern wollen, darauf kommen wir ja sicher noch, wird durch die Vasektomie natürlich nicht aufgegriffen, hormonell bleibt alles identisch. Und eben das, was wir an Vorteilen ganz oft haben, genau was Anna auch sagt, dass bestimmte Erkrankungen beispielsweise dadurch verhindert werden können, das finden wir eben in der Vasektomie nicht, weil die Hormone ja genauso bestehen bleiben, wie sie auch vorher da waren.
Das gilt aber dann auch, Entschuldigung, dass ich da einfach einhake,
Ist das
das
gut?
gilt dann auch für die Sterilisation der Hündin. Also die Kastration, so wie ich dich gerade verstanden habe, Sandra, räumt ja alles raus. Das heißt, da wäre dann auch die potenziellen Gefahren von Mammatumoren oder von sonstigen Krebserkrankungen ausgeschlossen, wenn sie kastriert ist, wenn halt alles. Das, was, ich sage jetzt mal laienhaft, das, was weg ist, kann keine Probleme mehr machen. Im übertragenen Sinne, ob das doch Probleme macht, ist was anderes. Aber es kann nicht mehr erkranken, weil nicht mehr im Körper. Und deswegen wird die Hündin auch kastriert und nicht sterilisiert. Wäre das eine richtige Schlussfolgerung oder gibt es die Sterilisation der Hündin im Gegensatz zur Vasektomie beim Rüden dann doch öfters?
Also da müssen wir noch mal, da waren jetzt ganz, ganz viele Punkte drin, die ich gerne aufgreifen würde. Ich beginne mal eben so ein bisschen hinten. Genau, was ich nicht habe, kann nicht erkranken. Aber wenn wir über verschiedene Krebsarten sprechen, dann gibt es da ganz viele andere Faktoren, die damit hineinspielen. Vor allen Dingen eben auch das Alter der Kastration, da gibt es eine ganz wunderbare neue Studie zu. Also das muss man ganz differenziert betrachten. Das ist nicht einfach schwarz und weiß. Klar, was ich nicht da habe, kann als Organ erstmal jetzt fallen, beispielsweise nicht von Krebs befallen werden. Aber es wird ja immer davon ausgegangen oder auch argumentiert, dass wenn die Hündin kastriert ist, dass dann eben auch andere Krebsarten dadurch vermindert werden. Also das ist wiederum ein etwas anderes Thema. Kommen wir sicher gleich auch noch mal drauf. Und wenn wir über die Hündin sprechen, so, da gibt es eben einmal eben die sogenannte Ovarektomie, da werden nur die Eierstöcke entfernt und die Gebärmutter nicht. So, und man muss auch immer schauen, welches Land macht was. Auch da ist nochmal ein großer Unterschied, beispielsweise in den USA oder auch in England. Und da ist es so, wenn die Eierstöcke entfernt wurden, kommt es danach zu einer Rückbildung der Gebärmutter, ja, weil wir eben die Sexualhormone so nicht mehr vorhanden haben. Wobei auch da kann es sein, dass in manchen Fällen eben Östrogene von der Nebenniere gebildet werden. Also auch das muss man immer auch mit bedenken. Und bei der Ovariohysterektomie, da haben wir eben die Eierstöcke und die Gebärmutter, da ist beides entfernt. Ja? Das ist also sozusagen die erweiterte Form der Kastration weiblicher Tiere. Und das haben wir zum Beispiel in den Staaten, da wird eigentlich immer alles gemacht. Und bei uns ist es eher so, dass die Eierstöcke entfernt werden. Aber auch da kann man natürlich mit einem Tierarzt sprechen. Es gibt ja auch andere Methoden inzwischen. Aber wenn man schaut, was ist so die gängige Methode, dann ist es sicher das.
Okay. Und ihr hattet es jetzt beide, sowohl Anne als auch du, Sandra, schon angesprochen. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum man einen Hund, und wir reden jetzt von der Kastration, also von nicht von der Vasektomie, nicht genau, von der Sterilisation, sondern von der Kastration, warum man einen Hund kastrieren gibt. Da gibt es als allererstes die medizinische Indikation. Ja, Hodenkrebs, zack, bleibt dir nichts anderes über. Pyometra, bleibt dir in der, also wie heißt das? Gebärmutterentzündung, bleibt dir in der Regel auch nichts anderes über, als den Hund kastrieren zu lassen. Das heißt, es liegt ein gesundheitliches Problem vor, diese medizinische Indikation, und lediglich eine Kastration hilft dem Hund in diesem Moment wieder gesund zu werden, so blöd sich das jetzt anhört, aber ich denke auch die Zuschauer verstehen, wie ich das meine. Das ist also der erste Punkt. Es liegt ein gesundheitliches Problem vor. Dann gibt es immer wieder die Aussagen, naja, wenn mein Hund kastriert ist, in der Regel gilt das für Rüden, dann ist der ja viel umgänglicher. Dann ist der nicht mehr so stressig mit anderen Rüden. Dann legt der schlicht und ergreifend ein lockeres und freundliches Verhalten an den Tag. Das heißt, der Besitzer, Hundehalter, geht davon aus, dass wenn er einen, ich sage jetzt mal bewusst, einen Rüden kastriert, dass der nicht mehr so rüpelhaft ist und dass der einfacher zu führen ist. Also, dass sich das Verhalten ändert. Gleiches kann vielleicht auch bei einer Hündin gelten, aber in der Regel wird das bei einem Rüden angebracht. Dafür wird natürlich im Umkehrschluss bei einer Hündin angebracht, dass der Halterwunsch ist, naja, die wird dann nicht mehr läufig, weil es ist ja mit Schmutz und Dreck und potenziellen Rüden vor der Haustüre verbunden. Das ist der dritte Grund, über den ich gerne sprechen würde. Und jetzt würde ich gerne als erstes von der Anne einfach mal wissen, wie siehst du das aus dem Bereich Trainerin, einfach mal lapidar gesprochen, Eier ab und das Verhalten ist tippitoppi, oder wie siehst du das?
Ich würde gerne erst noch mal einen vierten Grund ergänzen, weil das ist der, den ich tatsächlich am meisten erlebe bei zumindest den Teams, die ich begleiten darf, nämlich der Grund, der Hund leidet. Nicht der Hund soll sich verändern, der Hund macht Probleme. Ich glaube, diese Leute kommen gar nicht so sehr zu uns. Die kommen auch, die gibt es auch, keine Frage. Aber sind das tatsächlich die Leute, die sich hier informieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, derjenige, der sich hier informiert, der möchte tatsächlich entscheiden, kann ich durch eine Kastration oder durch eine Unfruchtbarmachung, durch eine Veränderung die Lebensqualität des Hundes herstellen. Habe ich zum Beispiel einen Rüden, mit dem ich, auch wenn es nur ein Dorf ist, in der Nähe von anderen Hunden lebe und hier wird jeden Monat eine Hündin läufig und dann frisst der nicht mehr und der magert tatsächlich ab und wir sprechen hier tatsächlich darüber, dass wir zwischendurch den Hund an Tropf hängen oder dass wir eigentlich sehen, sobald wir mit dem irgendwo im Nirgendwo sind, wo der keine läufigen Hündinnen mehr begegnet, da geht's dem tippitoppi und sobald wir zu Hause sind, leidet der jankt, der putzt sich vielleicht permanent den Penis, der hat da vielleicht sogar schon Entzündungen durch, der kann nicht mehr fressen, der ist nur noch gestresst deswegen. Das sind die Leute, die mich tatsächlich wegen einer Kastration befragen. Und wo wir dann ja tatsächlich auch gucken können, inwieweit das für den Hund Sinn macht, weil machen wir uns nichts vor. Durch Domestikationsgeschichte hat sich ja etwas bei unseren Hunden verändert. Die Hündinnen werden nicht mehr zeitgleich läufig, die Hündinnen werden nicht mehr einmal im Jahr läufig, sie werden zweimal im Jahr läufig. Die ich Hunde einmal, wohnen ja. in
ich
einer
sagen, viel engeren... Auch ich kenne Hündinnen, die werden einmal im Quartal läufig, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen.
So, wir haben eine dichtere Population, das heißt, da kommt ja was auf die Hunde zu und wir haben in die Natur der Hunde so weit eingegriffen, dass eben Sexualität für sie gegebenenfalls zum Problem wird. Und dasselbe gilt tatsächlich ja auch bei den Hündinnen. Ich habe Hündinnen im Training, da geht es den Leuten nicht um Dreck, sondern da geht es denen darum, dass die teilweise über die Läufigkeit hinweg über Wochen nicht essen. Nicht essen und zwar gar nicht essen, auch hier mit erheblichen Gewichtsverlusten. Das mag für das erste Moppelchen bei der ersten Diät ganz nett sein, aber spätestens, wenn wir darüber sprechen, dass beim Hund die Rippen auf einen Kilometer Entfernung zählbar sind, finden wir das alle nicht mehr lustig. Oder wenn der Beckenknochen hat, die wie bei einer Kuh hinten rausstechen. Oder auch tatsächlich sich immer wieder entzündende Gesäuge und solche Sachen. Und dann sind wir tatsächlich, finde ich, an dem Übergang zwischen einer medizinischen Indikation und einer Verhaltensindikation. Und an der Stelle, finde ich erstmal, solltest du dir als Zuhörerin überhaupt kein schlechtes Gewissen machen lassen, wenn du über eine Kastration nachdenkst. Du sprichst es dann mit deinem Trainer, du protokollierst das Verhalten über eine Weile, um herauszufinden, hat es tatsächlich was mit Sexualität zu tun. Und natürlich, die finale Entscheidung liegt bei dir in Zusammenarbeit mit deinem Tierarzt, mit deiner Tierärztin, weil der muss dafür haften, der muss das Risiko tragen, der muss dazu Ja sagen. Und wenn das ein guter Tierarzt oder eine gute Tierärztin ist, dann beraten die dich da auch sehr eingehend. Und da nimmt man sich auch Zeit für und das bezahlt man denen auch. Das erwartet man nicht als kostenlose Leistung, sondern da kann man sich dann tatsächlich gut informieren. Und ich würde an der Stelle raten, erstmal Protokoll zu führen. Wie viele Tage im Jahr beeinflusst es den Hund tatsächlich? Und wenn du dann nach 6 Monaten feststellst, das sind 6 Tage im Monat, also relativ viel, dann würde ich tatsächlich mit meinem Tierarzt und meinem Trainer sprechen. Aber ich würde tatsächlich auch mal beobachten, was ist, wenn ich nicht so viel den Reizen begegne, verändert sich dann was? Also da protokollieren, Buch führen, auch gesundheitliche Auswirkungen aufschreiben und es reicht tatsächlich, sich ein kleines Vermerk, ich mache das tatsächlich in meinen normalen Kalender, mache ich ein Vermerk mit Smileys, wie war der Hund drauf sozusagen und hat er gegessen oder nicht und wenn er nicht gegessen hat, dann kommt da einfach ein durchgestrichener Napf in den Kalender und dann weiß ich, ohoho, da gab es Fressprobleme und dann gehört natürlich sowieso auch abgeklärt, ob das was anderes ist, nicht selten ist sowas ja tatsächlich stressbedingt und dann nochmal Bauchspeicheldrüse oder, aber das macht dann bitte der Tierarzt, die Tierärztin, die Tierarztpraxis des Vertrauens mit dir. So, und dann, finde ich, kommen wir erst zu dem, der Hund soll sich ändern durch die Kastration. Vielmehr ist es so, dass ich erlebe, dass die Leute, die aus den eben genannten Gründen kastrieren würden, Angst haben vor den etwaigen Veränderungen, weil der Hund sich möglichst nicht ändern soll und der soll ja unter der Kastration nicht leiden. Und wir wissen eben nie so genau, was durch die Kastration im Verhalten passiert.
Das heißt, ich kann vorher nicht sagen, ich entziehe meinem Rüden jetzt dieses oder jenes Hormon und danach wird er automatisch so oder so. Oder ich entziehe meiner Hündin dieses und jenes Hormon und dadurch habe ich gegebenenfalls diese oder jene Baustelle in Anführungsstrichen geschlossen. Weil du weißt selber, für mich steht auch das Training an erster Stelle. Es kann hilfreich sein, das hattest du ja jetzt gerade ganz klar erläutert, dass eine Kastration auch hilfreich sein kann, wenn das Tier leidet. Ich stelle mir einfach mal nur vor, die Hündin ist dann scheinschwanger, beziehungsweise das Scheinlaktat. Die nimmt sich irgendwelche Püppis oder Kissen oder sonst was und denkt, das sind Welpen. Und die Hündin kann durchaus dann darunter tatsächlich leiden, aber wichtig ist ganz einfach, dass man, so habe ich dich verstanden, erstmal ein Tagebuch, eine Art Protokoll führt. Ändert sich mein Hund überhaupt? Jetzt sieht man natürlich bei der Hündin, okay, wenn sie läufig wird, das sehe ich ja tatsächlich. Sie verliert Blut, sie putzt sich etc. pp. Woran würde ich denn merken, dass mein Rüde gegebenenfalls Stress hat, wenn der eine läufige Hündin hat? Ich selber hatte, weißt du, ich habe mit deutschen Doggen zusammengelebt und ich hatte einen potenten Rüden und ich hatte potente Hündinnen und da war es tatsächlich so, das hat ihn irgendwie nicht so dolle interessiert. Es gab ganze 2 Tage, wo er mal nicht gefressen hat. Allerdings hatte ich auch das Glück, dass meine Hündinnen nur einmal im Jahr läufig geworden sind. Das heißt, diesen Stress, den er diese 2 Tage über gezeigt hat und er hatte ansonsten tatsächlich keinen Stress. Es war nicht schön, aber die 48 Stunden hätten keine Kastration notwendig gemacht. Aber wenn ich jetzt einen Rüden habe und, wie du sagtest, im Umkreis, ja, jetzt mal übertrieben, wohnen 10 Hündinnen, die alle nach Möglichkeit einmal im Monat, also der Reihe nach natürlich läufig werden. Das heißt, mein Hund ist permanent mit den Gerüchen in Verbindung. Woran sehe ich, ob der Hund den Stress hat und gegebenenfalls ihm eine Kastration helfen würde, wie kann ich dann in dieser Situation ich nenne das jetzt mal Kastrationstagebuch oder das potenzielle Kastrationstagebuch führen, Anne?
Also das Erste, was ich mir angucke, ist das Ausdrucksverhalten. Das heißt, ich lerne erstmal das Ausdrucksverhalten meines Hundes zu lesen und zu lernen und gucke zum Beispiel mal beim Schnüffeln, schnüffelt der einfach nur, schmatzt der dabei, schachtet der dabei vielleicht den Penis aus, putzt er sich danach mehr am Penis, schäumt der dabei. Das heißt, schmeckt der, wenn er schmatzt, schmeckt der ja Hormone. Wie verhält er sich tatsächlich an den Schnüffelstellen? Und in der Regel sind es tatsächlich die Rüden, die einfach nur ein bisschen schnüffeln und dann schmecken und sich dann entscheiden, ach nö, das ist eine gute Hündin, das ist keine gute Hündin. Das sind die, die gar nicht so das Problem haben. Aber diejenigen, die zum Beispiel an jeder Schnüffelspur anfangen zu schmatzen, zu schäumen, zu schlecken, das sind die, die dann tatsächlich mit diesen Gerüchen und mit den chemischen Botenstoffen tatsächlich auch mehr reagieren. Und dann beobachte deinen Hund, wie angespannt ist er danach? Ist er danach noch total easy peasy unterwegs oder beginnt er zum Beispiel aus Übersprungverhalten aufzureiten? Ist er danach viel gestresster und entzieht sich der Umwelt und buddelt? Ist dein Rüde einer, der anfängt, das habe ich auch, ich habe Rüden im Training, die verstecken ihre Pipi-Stellen, die wollen gar nicht von anderen gesehen werden. Es ist total traurig eigentlich, wenn Hunde ihre Pipi-Stellen wieder zubuddeln, ja, nachdem sie an bestimmten Stellen gerochen haben. Also da gilt es tatsächlich, das Ausdrucksverhalten des Hundes lesen lernen und dann tatsächlich sich auch die Mühe machen, mit dem mal irgendwo ins Nirgendwo fahren, wo der keinen großen Stress hat. Wenn du jetzt einen jagdlich hochambitionierten Hund hast, würde ich vielleicht nicht morgens um 6 in den Wald fahren mit den Rehen, dann hat er auch Stress. Aber dann vielleicht tatsächlich mal in einem sonntags in einem Industriegebiet spazieren zu gehen, wo es nicht so viele Hunde geht und zu gucken, sehe ich da anderes Schnüffeln? Sieht der anders aus, wenn der nach Futter oder nach Wild schnüffelt, als wenn der an Sozialspuren schnüffelt? Und Sozialspuren haben wir häufig links und rechts am Wegesrand. Die gehen aber nicht unbedingt in den Wildwechsel rein. Den Hund tatsächlich da zu beobachten. Auch zu beobachten, stelle ich Unterschiede darin fest, wie der sich danach verhält. Ist die Muskulatur angespannter? Ist der insgesamt so starksiger und steifer? Frisst der dann nicht mehr? Ist der zu Hause rastlos? Steht da und jankt? Und will eigentlich die ganze Zeit weg. Übrigens habe ich das gerade in einem Fall tatsächlich bei einer Hündin, die während ihrer Standhitze so ausgeflippt ist, dass die versucht, über 2 Meter hohe Zäune zu kommen und sich drunter durchzubuddeln und überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt, ja. Also auch da können wir tatsächlich Sexualhormone live sehen und das ist jetzt dreimal oder zweimal während der Läufigkeit passiert und dazwischen überhaupt nicht, ja. Das heißt, auch da kann man tatsächlich Tagebuch führen und gucken, was verändert sich. Und dann Natürlich, bei den Rüten bleibt es immer ein Stück weit eine Mutmaßung, aber wir können natürlich auch sehen, wenn wir einen Nachbarn haben, der eine Hündin hat, können wir den Nachbarn auch mal gezielt fragen, du, ist die gerade läufig, war die gerade läufig, wird die gerade läufig? Und da tatsächlich auch ein Tagebuch führen und ansonsten tatsächlich das Beobachten an den Pipi stellen oder aber auch das Verhalten zu Hause. Ist der sehr rastlos? Hat der sehr gerötete Augen? Frisst der weniger? Macht der viel Sachen, die wir als unerwünscht sehen? Die Klassiker sind tatsächlich Aufreiten, Anspringen, Bellen. Putzt der sich viel den Genitalbereich? Buddeln oder mehr jagen wollen, ist auch bei vielen Rüden tatsächlich eine Stresskompensation. Und auch da zu gucken, bei diesen versteckten Sachen gibt es Phasen, in denen das mehr ist. Aber dann natürlich auch, und das ist ganz egal, warum wir den Rüden kastrieren wollen, immer wenn es ein Verhaltensgedanken dahinter gibt, finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir im ersten Schritt gucken, welche Stressoren gibt es noch im Leben des Hundes und was kann ich an denen tun, weil die bleiben. Die bleiben. Wenn er zum Beispiel einen Trennungsstress hat und du kastrierst ihn, das ändert am Trennungsstress mal eben so gar nichts. So. Oder hat er eine Geräusch- oder Gewitterangst? Oder hat er tatsächlich ein Begegnungsproblem nicht nur mit Gleichgeschlechtlichen, sondern auch mit Gegengeschlechtlichen, sogar vielleicht mit Gegengeschlechtlichen potenziell Fortpflanzungsbereiten? Dann wird mein Begegnungsproblem durch die Kastration auch nicht einen anderen Faktor bekommen, sondern dann habe ich das Problem weiterhin. Das Zweite ist tatsächlich zu gucken, wie viel Frustration erduldet der Hund im Leben, dadurch, dass er sexuelle Lust verspürt, aber auch durch andere Dinge. Ja, also sexuelle Hormone machen ja auch ein Bedürfnis in der Sekunde, wo man potenzielle Fortpflanzungspartner wahrnimmt. Und Frustration, für alle, die das nicht wissen, ist ein extrem unangenehmes Empfindungspaket, was sogar bis hin zu körperlichem Schmerzempfinden geht. Ja, das heißt, wenn ich einen hochpotenten Hund habe, der, sagen wir mal, nur noch sich fortpflanzen will und dessen Lebensqualität dadurch massiv sinkt und der tatsächlich viel sexuellen Frust hat, weil er auch permanent wahrnimmt, dann ist es für mich tatsächlich ein Grund, wo ich sage, der geht sogar bis hin zu medizinischen Indikationen, wenn der Hund dadurch Dauerstress hat. Aber erstmal gilt immer, Stressoren hinterfragen, Frust checken, Lebensqualität checken, gucken, wie ist es in anderen Lebenssituation mit dem Hund, wenn ich mein Verhalten anpasse, wenn ich den Alltag anpasse und definitiv die Probleme trotzdem zu trainieren, beziehungsweise die Lösungen zu trainieren, bitte, weil durch Kastration ändere ich zwar die hormonelle Grundlage, aber ich ändere nicht die vorhandene Lerngeschichte. Die ist da. Also ich mache ja nicht schnipp, schnapp, ich kastriere und du weißt nicht mehr, was du gestern getan hast, sondern die Verhaltensstrategien, die der Hund gezeigt hat, die sind, soweit sie bewusst ausgeführt waren, immer noch da. Was ich entziehe, sind die reflexiven, hormonellen und sonstigen Grundlagen, die nicht über nicht über bewusstes, operantes Lernen trainiert sind. Dafür entziehe ich ein Stück weit die Grundlagen, aber ich entziehe nicht die Lerngeschichte.
Sandra, da habe ich direkt noch eine Frage an dich. Zum einen hatten wir schon angesprochen, medizinische Indikation jetzt tatsächlich medizinisch, heißt Pyometra oder irgendwelche anderen Geschichten. Und die Anne hatte völlig zu Recht das Stichwort Stress mit eingebracht. Wie siehst du das jetzt aus dem Bereich der Verhaltensbiologie? Zum einen das Medizinische, wenn man tatsächlich keine andere Option hat als, sorry, der Hund muss jetzt aufgrund dieser oder jenen Geschichte kastriert werden, zu der Hund hat Stress mit diesem oder jenen Verhalten, mit dieser, es kann auch eine Umgebung sein, wie die Anne gesagt hat, er wohnt halt inmitten von 20 potenziellen Geschlechtspartnerinnen, sage ich mal. Ich würde die Anne gleich nur gerne noch mal so im Hinterkopf, hatte sie auch schon gesagt, dass Hündinnen durchaus auch Stress damit haben können. Wie siehst du das als Biologin? Ist eine Kastration dann gerecht, ich mag das Wort nicht so gerne, aber gerechtfertigt oder nennen wir es hilfreich, ist dann eine Kastration hilfreich oder gäbe es vielleicht sogar andere Möglichkeiten, den Hund zu unterstützen? Anne, würde ich auch gleich nochmal fragen, inwieweit denn daran in Anführungsstrichen trainiert werden kann, dass man eben diese OP vielleicht doch vermeiden möchte, weil ganz ehrlich, das hatte Anne auch schon so schön gesagt, die Zuschauer der Mein Herz bellt, für die ist eine OP immer die letzte Möglichkeit. Vorher würde man gerne andere Optionen testen, sofern der Hund dadurch dann weniger Stress erfährt und ein einfacheres und handelbares, für ihn angenehmeres Leben hat. Wie siehst du das als Biologin? Was spielt da alles eine Rolle?
Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Bereich. Und wenn wir da wirklich nochmal zurückgehen, wenn wir über das Tierschutzgesetz sprechen, dann geht es hier auch um das ganz klar, dass den Fokus Wohlbefinden des Hundes, nicht mein Wohlbefinden, nicht das des Gegenübers, Wohlbefinden des Hundes. Und da spielt Stress eine ganz, ganz große Rolle. Und es ist genau wie Anne sagt, es ist ganz schwierig für viele Hunde, die wir domestiziert haben, die unter Umständen leben, wo wir doch eine inzwischen sehr hohe Hundedichte haben, wo die Hunde, die Hündinnen eben nicht mehr zeitgleich läufig werden, wo Rüden wirklich permanent diesen ganz klar hormonellen Stressoren ausgesetzt sind, und sich denen auch nicht entziehen können. Da muss man wirklich schauen, inwieweit ist das Wohlbefinden meines Hundes dadurch auch ernsthaft eingeschränkt, ja. Und wenn ich einen Rüden habe, der genauso wie Anne das beschrieben hat, nur noch so durch die Welt geht, der nicht mehr exploriert, der eigentlich nicht mehr die Welt erkundet, also Verhalten zeigt, was ganz wichtig ist, für sein Wohlbefinden, für sein körperliches und auch sein geistiges Wohlbefinden, dann sind das für mich Grenzen, wo ich dann wirklich überlegen muss, werde ich dem Hund gerecht, wenn ich den jahrelang so weiterleben lasse? Denn das ist ja die Frage, ziehe ich aufs Land, bringt das überhaupt was? Die meisten werden das nicht in Betracht ziehen. Und in unserer städtischen Umgebung ist das ganz schwer, diesen potenzierten Reizen zu entkommen. Und wollen wir auch im Hinterkopf behalten, wie stark diese geruchliche Ausprägung für den Hund ist. Das ist ja nun mal auch eine Sinneswahrnehmung, die können wir überhaupt nicht nachvollziehen in dieser Intensität.
Das, und da muss man wirklich, kurz, ja. Das war jetzt ein wichtiger Hinweis, nur weil ich, wenn ich jetzt einen Rüden habe, mit ihm spazieren gehe und auf dem Spaziergang nicht die läufige Hündin sehe, der vielleicht sogar begegne, bedeutet das nicht, dass mein Hund das nicht sehr wohl geruchstechnisch wahrnimmt, dass da vielleicht vor einer Stunde oder zwei Stunden oder vielleicht sogar gestern eine läufige Hündin war. Habe ich das so richtig verstanden?
Ganz
das
genau.
Er kann sich nicht entziehen.
Genau, genau. Und er nimmt das natürlich wahr und wir nehmen das in der Regel ja nicht wahr. Und das wird jetzt nicht nur eine gewesen sein, vielleicht waren es zwei, drei. Und ich finde es auch ganz wichtig, es ist genau, was Anna auch sagt. Ich muss das Verhalten, ja, dokumentieren, aber ich muss es ja auch erstmal erkennen. Und da fehlt mir ganz oft auch so ein bisschen die Grundlage, denn ich glaube, nicht jeder weiß, was das bedeutet, wenn der Rüde schmatzt, ja, und dass der vielleicht bestimmte, dass der das Urin, die, dadurch ja auch die Hormone von der Hündin aufnimmt. Ich weiß nicht, ob jeder Hundehalter das erkennt. Ich weiß auch nicht, beziehungsweise die Studien sagen ganz klar, dass dem nicht so ist, dass die Hundehalter wissen, was die Stresssymptome des Hundes sind. Und ich glaube, da liegt noch sehr viel brach, wo man wirklich vielleicht erstmal drüber sprechen muss, was zeigt denn jetzt von mir aus erstmal der Rüde, aber ganz klar auch die Hündin, für Stresssymptomatiken. Was hat die denn oder er noch für eine Qualität des Lebens? Weil sie vielleicht auch gerade, wo Leute immer wieder dieselben Runden gehen, immer wieder mit diesen Reizen letztendlich ja überflutet wird. Und es ist genau, was Anne sagt. Ich kann in der Regel als Hund die Sexualität auch nicht ausleben, sollte ich auch nicht in unserer Tierschutzsituation, wie die derzeit auch vorhanden ist. Und da muss ich wirklich schauen, was bedeutet das dann für die Lebensqualität täglich für meinen Hund, Rüde oder Hündin. Wenn ich das so komprimiert, eigentlich, das ist ja schon wie so ein Flooding, jeden Tag als Hund in der Wahrnehmung habe und auch da wirklich vielleicht vorher nochmal schauen, wie drückt mein Rüde, meine Hündin denn überhaupt Stress aus? Und dann gerne einfach nochmal bei den Verhaltenstrainern euch kundig machen. Ja, wie kann sich das ausdrücken? Weil wenn wir schon dabei sind, dass sie wirklich Gewicht verlieren und auch massiv, dann sind ja ganz, ganz viele Sachen schon im Vorfeld passiert, die vielleicht nicht erkannt worden sind.
Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, weil ich selber, du weißt, ich trainiere ja auch mittels positiver Verstärkung. Körpersprache ist für den Bereich der Hundefotografie, in der ich tätig bin, einfach ein Muss. Ja, dass man darauf Rücksicht nimmt, dass man die lesen kann. Ich sage jetzt mal ganz kurz zwischendurch geschoben an Anne gerichtet, gibt es denn Seminare, Workshops, Webinare, dass man eben genau darauf aufmerksam wird? Weil, ich sage jetzt mal ganz platt, und du kannst mir auch gerne widersprechen, wenn dem nicht so sein sollte, die Körpersprache des Hundes ist nicht gleich Körpersprache des Hundes. Da gibt es ganz viele, ganz feine Abstufungen und es wird sehr, sehr viel, Gott sei Dank, sehr, sehr viel über die Körpersprache des Hundes gesprochen. Finde ich auch super toll. Die Problematik ist genau dieses Thema. Dieses Thema sexueller Stress, nenne ich das jetzt einfach mal beim Hund. Es wird über Körpersprache bei Hundebegegnungen gesprochen, aber nicht unter der Prämisse, da kommt einem Rüden eine läufige Hündin entgegen. Oder eben, wir haben ja, das hat ja die Sandra ganz klar gestellt, die Hündin, die läufige, muss ihm überhaupt nicht entgegenkommen. Es reicht, wenn die 2 Stunden oder einen Tag vorher genau da gelaufen ist. Gibt es da irgendwas für unsere Zuschauer, wo die sagen, da kann ich mal mich einfach reinfuchsen und mal durchlesen und wenn ich dann einfach die Meinung habe, ich brauche hier wirklich fachlichen Support von einer Trainerin, weil in der Regel, um Gottes Willen, nichts gegen Tierärzte und es gibt super Tierärzte, die auch aufklären, aber für mich gehören beide Bereiche, Training und der Tierarzt dazu, um da eine adäquate Meinung und letzten Endes auch Entscheidung zu treffen. Gibt es da irgendwas, Anne, wo man mal sich weiterbilden kann, genau zu diesem Thema?
Ich finde, das Wichtigste ist, dass ich mich über meinen Hund weiterbilde. Weil Stress ist so, also es gibt ganz viel zum Thema Stress und wen das interessieren kann, der kann auch gerne mal bei mir im Blog gucken. Da gibt es ganz, ganz viel zum Nachlesen über klassische Stresssymptome, die ja tatsächlich auch teilweise wissenschaftlich fundiert sind, wie zum Beispiel, dass wenn Sabber nicht mehr flüssig ist, sondern gelartig wird oder anfängt zu schäumen, eben tatsächlich die Zusammensetzung sich verändert und das für uns ein großer Indikator für Stress ist. Da gibt es ganz viel zum Lesen, aber das Allerwichtigste ist ja, dass ich gehe mal in die Menschenwelt. Ich wette mit euch, dass wir drei ganz unterschiedliche Wege haben, Stress zu kompensieren. Ich gerade mit meinem Klumpfuß, ja, hier mit 3 gerissenen Bändern zum Beispiel, bei schönem Wetter, mich frustriert es extrem, dass ich weder Fenster putzen, obwohl ich nicht gerne Fenster putze, aber jetzt sehe ich immer die dreckigen Fenster und kann nichts ändern, weil ich nicht laufen kann, noch kann ich da rausgehen an die frische Luft. Ich kompensiere, also habe gerade keine Möglichkeit, meinen Stress durch Bewegungen an der frischen Luft zu kompensieren, sondern ich sitze da gefesselt und ich werde Dinge tun, die ihr gerade nicht tut. Also Stress ist was sehr Individuelles und wie wir damit umgehen, wie wir ihn kompensieren, ist ja auch unterschiedlich. Der eine isst, der andere bekommt juckende Haut, ja, der wird hypersensibel, was die Haut angeht. Der nächste macht vielleicht ganz viel Sport, um zu kompensieren. Der nächste zieht sich die Decke über den Kopf und schläft. Und genauso ist es bei unseren Hunden auch. Und es gibt viele Sachen, ich habe lustigerweise letzte Woche im Newsletter, da ging es nochmal um Trennungsstress, das Thema geschrieben, wir haben ja gerade den Ukraine-Krieg, wie oft greifen wir bei so Krisen wie Ukraine, wie oft klicken wir im Browser schnell auf den Nachrichtendienst oder greifen zum Handy, um zu gucken, was ist los, weil wir die Situation unter Kontrolle bringen wollen. Stress ist immer eine Form des Kontrollverlusts. Der Hund kann Stress zum Beispiel dadurch zeigen, dass der uns die ganze Zeit hinterher rennt, weil der definitiv im Auge behalten muss, was als nächstes geschieht. Und das nehmen wir Menschen dem Hund häufig übel. Also wann immer du dir Sachen auffallen, die dein Hund phasenweise oder dauerhaft deutlich häufiger macht, dann würde ich tatsächlich mal gucken, ob das nicht sein Stresskompensationsthema ist. Zum Beispiel kann das ja auch Buddeln oder Jagen sein. Und das kann auch Buddeln oder Jagen sein, wenn es um Sexualität geht. Wenn nämlich die Sexualität gar nicht mal im Sinne nur, also ein Beispiel, Sexualität wird ja nicht nur zum Problem, wenn potenzielle Fortpflanzungspartner da sind, sondern auch wenn potenzielle Konkurrenten da sind. Ja, dann kann es sein, dass ich mich der Umwelt entziehen will und dann fange ich an zu buddeln, weil ich dann tatsächlich erstens mal meinem Gehirn schön Momente beschere und zweitens mal mich in meinen Tunnelblick daraus beziehe. Das heißt, ich würde dir tatsächlich empfehlen, jemanden zu suchen, der tatsächlich mit dir zusammen ein Tagebuch führt, mit dir zusammen übt, die Körpersprache deines Hundes in verschiedenen Situationen zu werten und dabei dich immer wieder auf minimale Körpersprache-Signale aufmerksam macht. Es gibt welche wie der Sabber, es gibt welche wie das Weiße in den Augen zu sehen, es gibt welches wie alles, was mit heftigem Ausatmen zu tun hat, bellen, gähnen. All diese Sachen haben eine Funktion, dass der Hund versucht, sich zu entspannen. Alles, was mit Stimulation der Körperoberfläche zu tun hat, wälzen, strecken, schütteln, kratzen, sind die Möglichkeit, beinhaltet auch eben die Möglichkeit, die Faszien zu lockern, den Körper durchzulockern und zu entspannen. Und immer wenn dein Hund ein großes Entspannungsbedürfnis hat und du diese Sachen wahrnimmst, bedeutet es auch, er hat das Bedürfnis, das heißt, es ist was in ihm angespannt. Ja, und da wirklich den eigenen Hund kennenzulernen. Meine beiden Hündinnen, die eine, die Deutsch-Kurz-Deutsch-Strathaar-Mixhündin, hat ganz andere Stresskompensationsmöglichkeiten als meine Herdenschutzhündin. Meine Herdenschutzhündin, wenn die Stress hat, die liegt irgendwo und glotzt. Die ist extrem schlecht, zu irgendwas zu motivieren und am liebsten ist sie einfach dann nur noch in ihrer überschaubaren Welt und hält alles im Auge. Ja, das heißt auch sowas wie Schwermotivation, schwer zu motivieren, Lethargie kann Stresssymptomatik sein. Und es ist jetzt erstmal ganz wurscht, ob das ein Stress ist, weil ich Angst vor der Umwelt habe, ob das ein Stress ist, weil ich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung oder Schmerzen im Bewegungsapparat habe oder sexuell frustriert bin. Das heißt, wir können nicht sagen, der Stress ist sexueller Frust, der Stress ist Schmerz, sondern es gilt immer tatsächlich alles zu beobachten. Wenn du meine Deutsch-Kurz-Deutsch-Strata-Hündin nimmst, wenn ich die unter Stress setzen würde, was sie machen geht, ist rennen. Rennen, 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 jagen, 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 buddeln, buddeln, buddeln. Wenn ich mir den Border Collie von einer Freundin oder den Aussie von einer Bekannten nehme, die bellen ganz viel, die starren ganz viel. Also der Border Collie starrt sehr viel, der fokussiert sehr viel, der Aussie, der bellt sehr viel. Also all das können Indikationen sein.
So. Halt nur einmal kurz zwischendurch. Das, was Hund A zeigt und bei dem vielleicht Stressanzeichen sind, bedeutet für Hund B noch lange nicht, wenn er die gleichen Sachen. Das
und
gleiche
deswegen
Verhalten zeigt. So.
Meine Empfehlung, wenn du dich mit einer Trainerin, einem Trainer berätst, es gibt so viele gute, aber es gibt eben auch nicht so gute. Und der sagt pauschal ja kastrieren oder nein kastrieren. Oder der sagt, dein Hund hat Stress, das sieht man doch. Dann frag den, warum. Und warum siehst du bei meinem Hund Stress, wenn der sich schüttelt, aber bei dem Hund nicht? Oder artikulierst du es da nur nicht? Also frag ganz konkret nach und lerne tatsächlich deinen Hund zu lesen. Also es gibt einen Online-Kurs zum Thema Kastration von der Sandra und mir. Der heißt Kastration, eine Entscheidungshilfe. Ich denke, den verlinkt die Anja hier auch. Da geht es auch um Symptome und auch um Körpersprache, auch um ganze Verhaltensmuster. Da ist auch noch ein Webinar von einer Tierärztin drin, die tatsächlich über die verschiedenen Wege aufklärt und solche Sachen. Das gibt's. Aber was Körpersprache angeht, jeder von uns hat unterschiedliche körpersprachliche Aspekte. Es gibt Sachen, die sich wiederholen, das ist häufiges Zwinkern, aber vielleicht machst mein Mann, ich weiß, er mag das nicht, wenn ich das erwähne, ich mach's trotzdem, wenn er angespannt ist, kriegt er einen ganz kleinen Mund. Dann wird der Mund ganz klein. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich angespannt werde, werde ich auf jeden Fall extrem organisiert. Andere Menschen machen vielleicht gar nichts mehr. Also da gibt es ganz, ganz viele Wege und ich finde das ganz wichtig, dass wir da nicht nur auf die allgemeingültigen Sachen springen. Ich habe immer wieder die Diskussion, der Hund hat die Rute nicht unterm Bauch, also hat er keine Angst. Das ist totaler Blödsinn. Es gibt viele Symptome von Angst und du kannst eben nicht sagen, Körperteil A bedeutet X. Ja, das kannst du eben nicht, sondern es ist mehrere Faktoren. Was du aber auf jeden Fall mal beobachten kannst, ist, wenn dein Hund sich mit scheinbar, also im Winter können wir es ja super im Schnee sehen, im Sommer, es gibt ja sowas, Laternenpfahl ganz unten, Häuserecken, Bäume, wenn die Rinde unten schon so verfärbt ist, das sind doch so klassische Pipi-Stellen, Scharspuren von anderen. Beobachte mal deinen Hund und guck, was der macht. Muss der zum Beispiel immer ein Stück weiter daneben oder sogar darüber urinieren oder scharrt der danach? Schüttelt der sich, wenn er an den geschnüffelt hat? Dann weißt du, da steigt die Erregung. Fängt der an zu sabbern, zu schäumen, dann weißt du, er kriegt ein bisschen Stress damit. Erregung ist ja nicht unbedingt immer gleich Stress. Schiebt der sein Pipi in der Nähe zu, dann weißt du, er will nicht, dass die anderen ihn bemerken, aber das Riechen hat trotzdem bei ihm das Urinieren ausgelöst. Hast du einen Hund, der sehr häufig selber uriniert, mal abgesehen von Blasenerkrankungen und Co., ist es ein Indiz für hohen Stress. Also Markieren hat ja nicht nur was mit Sexualität zu tun, sondern tatsächlich auch mit Stress. Cortisol schiebt die Urinproduktion an. Die Hunde, das kennen wir auch, wir sitzen beim Zahnarzt im Wartezimmer und denken, gleich werden wir aufgerufen und zack, müssen wir nochmal ganz dringend Pipi, obwohl wir zu Hause noch waren oder vor dem ersten Date oder Vorstellungsgespräch, kennt ihr alle, ja. Das heißt, das kommt tatsächlich dazu. Dann kann man auch super beobachten, Hunde, die anfangen, an Urinspuren von anderen einen langen Hals zu kriegen oder vorzustehen, also eine Pfote anheben, die sind im Konflikt. Das ist einerseits spannend und andererseits hemmend. Das heißt, sie fangen an, die Geruchsspur zu erkunden, aber sie trauen sich doch nicht so ganz an. Dann weiß ich, da ist eine Hemmung. Und dann gehe ich natürlich auch noch her und beobachte das, was Sandra sagt. Interessiert er sich nur noch für Pipi-Spuren? Läuft er nur noch neben mir her und interessiert sich gar für gar nichts mehr? Guckt er nicht mal mehr, wenn ein Hase hochgeht oder irgendwo was Spannendes passiert? Dann weiß ich auch, da stimmt was nicht. Ist der nur noch draußen unterwegs und es findet nicht so eine, sagen wir mal, eine Balance, eine Mischung statt? Habe ich auch ein Indiz für Stress. Das heißt, immer wenn es sehr in eine Richtung geht und da bitte, bitte beobachten, mitzählen, protokollieren, weil wenn uns eine Sache stört, nehmen wir die viel häufiger wahr. Wenn uns für uns eine Sache selbstverständlich ist, nehmen wir sie nicht mehr wahr. Und da tatsächlich vielleicht auch mal deinen Hund beim Gassigang filmen und deiner Trainerin geben, deiner Trainerin schicken. Wir machen ganz viel Filmen im Alltag mit unseren Kundinnen und Kunden, weil das einfach mega, mega aufschlussreich ist. Ich habe total gerne so Potpourri-Filme und dann kann ich mir das mit denen angucken und dann gucken wir auf die individuelle Körpersprache. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir lernen, den Hund als Individuum und nicht als, das ist ein Windspiel, das ist eine Dogge, das ist ein Schäferhund, das ist ein Herdenschutzhund wahrzunehmen, sondern ich weiß zum Beispiel, dass meine Nayeli, meine Herdenschutzhündin, wenn die gut drauf ist, exploriert die richtig viel, dann geht die auch in große Distanzen zu mir zum Explorieren. Wenn man manche Trainingseinheiten mit der sieht, dann denkt man, wow, das ist doch kein Herdenschutzhund, das ist doch kurz vorm Hütehund so ungefähr, weil die so gerne und eifrig mitarbeitet. Aber sobald irgendwas in der Umwelt ist, was sie auch nur minimal stresst oder hemmt, steigt sie mir aus. Während andere Hunde da vielleicht dann sich erst recht an den Besitzer festkletten. Und da tatsächlich den Hund zu beobachten, wie geht der mit Urinspuren mit, wie geht der mit den Stellen um, wo wir häufig Begegnungen haben, was macht der, wenn der andere Hunde hört, wie reagiert der? Da tatsächlich das Lesen lernen, finde ich super wichtig.